Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt, Dr. Marc Benecke. Live auf Radio 1, die Profis.
Ja, die Globalisierung schlägt sich auch in der Natur nieder. Hierzulande wurden schon so exotische Pflanzen und Tiere wie die beifußblättrige Ambrosie, der asiatische Marienkäfer oder der Waschbär ansässig. Und erstmal hier angekommen, vertreiben sie andere Arten und gefährden teilweise auch die menschliche Gesundheit. Eigentlich kann man deshalb sagen, dass diese sogenannten invasiven Arten sich fast genauso wie menschliche Schwerverbrecher verhalten. Sind sie erstmal drin, drohen sie alles platt zu machen. Auf diesen kriminalistischen Vergleich sind kürzlich Wissenschaftler gekommen und bei näherer Betrachtung ergibt sich daraus auch vielleicht eine geeignete Bekämpfungsmethode. Biologie trifft Krimi, klar, wer da an der Schnittstelle sitzt, unser Lieblingsforensiker Marc Benecke. Hallo Marc.
Guten Morgen aus Greifswald.
Ja, kannst du die Gemeinsamkeiten von Schwerverbrechern und invasiven Arten vielleicht nochmal genauer herausarbeiten?
Ja, total. Man muss nämlich erstmal ein großes Warnungsschild aufziehen. Natürlich gibt es dauernd neue Arten. Pflanzen und Tiere und auch aber auch Bakterien und Viren, die verschleppt werden. Das war schon immer so, das wird auch immer so bleiben. Natürlich gibt es einzelne Inseln, auf denen das nicht passiert. Galapagos-Inseln früher ein gutes Beispiel. Aber letztlich muss man nicht immer vor allem neuen Angst haben. Das muss man wirklich mal ganz klar sagen, weil das in dieser Diskussion eine große Rolle spielt. Nicht alle Tiere, die neu irgendwie kommen und alle Pflanzen sind immer schlecht. Jetzt gibt es aber welche, die sind schlecht. Ein vielleicht sehr einleuchtendes Beispiel ist eigentlich die ganz nette Aggerkröte. Das ist so einfach so eine dicke, fette Kröte. Die sieht auch ganz nett oder ekelig, wie man gerade will, aus. Ein harmloses Tier. Und das Problem an der Sache ist, dass sie einfach andere Tierarten verdrängt und gleichzeitig aber relativ robust ist und sich relativ lange halten kann. Das heißt, die hat sich angepasst an irgendeine neue Umgebung, wo sie eigentlich nicht hingehört und verdrängt einfach andere Arten. Das ist so eine Sache, die, da kann man auch sagen, naja, was soll's. Es gibt aber auch Probleme, andere Probleme, zum Beispiel, wenn Ratten Seevögel fressen, die in der Gegend, wo Ratten vorher nie waren, dann fliegen die Seevögel nicht mehr dahin, wo die Ratten sind, auf irgendeine Insel, dann gibt's keinen Kot von diesen Vögeln mehr, kein Guano mehr und dann wachsen dann die Pflanzen, die da früher gewachsen sind, nicht mehr. Und dann wird es kritisch, dann bricht nämlich das gesamte Ökosystem zusammen, nur weil ein paar Ratten mal aus Versehen auf irgendeinem Schiff mitgefahren sind. Kommt also immer darauf an, wie stark die wirtschaftlichen und biologischen Veränderungen sind. Mhm. Und deswegen mit dem Verbrecher ist es tatsächlich so, es ist, sagen wir mal, so wie ein antisozialer Verbrecher. Also einer, der gewissenlos ist und dem alles andere egal ist. So eine Sorte Verbrecher wäre das. Und die Schäden sind dadurch relativ groß. Also wenn man das hochrechnet, dann kommt man da direkt immer auf Milliardensummen von Ernteausfällen und so weiter. Auch hier nochmal ein letztes kurzes Beispiel, bevor wir die Ähnlichkeit darstellen. Die Aborigines beispielsweise sind zum Beispiel der Meinung, die sind sehr froh, dass auf einmal Kamele und Kaninchen in Australien rumlaufen, wo man sagen würde, das ist ja eigentlich auch invasiv, das stört, weil die sagen, ist doch super, die kann man prima jagen und als Reittiere benutzen und so. Das ist ja eigentlich sehr angenehm, dass wir invasive Arten hier haben. Also es kommt immer drauf an. Nichtsdestotrotz, sie verdrängen andere Arten und manchen Leuten gefällt es nicht und manchmal ist es auch gefährlich. Und also ist der Kollege hingegangen, Steve Lecomber von der Universität London, und hat gesagt, jetzt gucke ich einfach mal, was die Kollegen im Verbrechensbereich machen. Die Methode, wie man geografisches Profiling macht, also wie man rauskriegt, wann ist überhaupt so eine Art, wann hat die sich eingeschlichen oder wann ist die angelandet das erste Mal und wo kommt die genau her, die kann man bei Verbrechern auch benutzen, weil ein Einzelverbrecher macht was ganz Komisches. Hört sich unheimlich logisch an, wenn man es hört, hat aber sehr lange gedauert, bis man es rausgefunden hat. Wurde erst seit 1989 so angewendet. Die Simon Fraser University, die eine große kriminalistische Abteilung hat in Kanada, hat das entwickelt. Und die haben festgestellt, dass die Täter eine Zone haben, in denen sie besonders gerne Verbrechen begehen. Das ist die Komfortzone. Und zwar ist sie nicht sehr nah an dem Ort, wo sie normalerweise leben und sie ist auch nicht allzu weit weg, damit sie nicht durch irgendwelche Unglücke auf der Straße, wo sie sich nicht richtig auskennen, in die falsche Richtung fahren, damit sie nicht gesehen werden von Leuten, wo sie sich nicht gut kontrollieren können. Und diese Pufferzone, die halten sie ein. Da begehen sie keine Verbrechen, dann in der Komfortzone begehen sie die Verbrechen und da draußen nicht mehr. Und die ist oft kreisförmig. Das wird auch gerade benutzt bei den ganzen Autoanzündereien, die jetzt in Deutschland ja in großen Städten teilweise stattfinden. Da macht man also diese Zonen und es stellt sich echt ziemlich leicht heraus, wer die Täter sein müssen, wenn man also bekannte Täter hat, die in irgendeiner bestimmten Siedlung wohnen und die sowieso schon bekannt dafür sind, dass sie möglicherweise solche Verbrechen begehen. Mhm. Und jetzt hat man das angewendet und hat mal geschaut, ob das auch wirklich funktioniert. Denn natürlich sind Pflanzen und Bakterien und Viren sind jetzt keine menschlichen Täter. Täter, die ja auch noch Motive haben, innere Motive, also irgendeine sexuelle Motivation oder Gier oder Hass oder Neid. Das kennen die Lebewesen ja nicht, von denen wir hier reden. Und man hat es ausprobiert und geschaut, ob man Dinge zurückverfolgen kann. Und in der Tat, es hat funktioniert. Man hat genau dasselbe Computerprogramm benutzt, dieselben Methoden benutzt, sich sozusagen dumm gestellt und gesagt, wir schauen jetzt nur mal auf den räumlichen Zusammenhang. Und es stellte sich raus, man konnte tatsächlich die sehr oft bekannten Anlandungsstellen dieser Neophyten zum Beispiel, neuen Pflanzen, rauskriegen.
Aber Marc, was nutzt es mir, wenn ich weiß, wo die beifußblättrige Ambrosie zum ersten Mal aufgetaucht ist in Deutschland?
Ganz genau, das haben dann die Kollegen auch gefragt. Die haben gesagt, es ist ja schön, dass wir hier eine interdisziplinäre Zusammenarbeit haben, aber was nützt das? Und ein Beispiel dafür ist die sehr lange Suche nach dem Ebola-Erreger. Ebola ist ein Virus, der ist so aggressiv, dass der sich nicht richtig verbreiten kann, weil der tötet die Leute so schnell, dass die Leute schneller tot sind, als sie überhaupt sich sozusagen in ein Flugzeug setzen können oder mit dem Schiff fahren können und dann den Rest der Welt anstecken. Obwohl also die Todesquote sehr, sehr hoch ist, teilweise sterben bis zu 80% der Leute, bei dem Ausbruch 2001 sind 80% der Befallenen gestorben, trotzdem bleibt er sehr begrenzt. Und man hat natürlich fürchterliche Angst, weil wie bei der Vogelgrippe könnte der sich verändern. Und es gibt auch einen sehr verwandten Virus, das Marburg-Fieber, das ist ausgebrochen in Marburg, Frankfurt, Belgrad 1967 und man hat fürchterliche Angst, dass das irgendwann doch mal zu einer riesigen Ausbreitung kommt und zu einer genetischen Vermischung dieser verschiedenen Lebewesenformen, insbesondere bei Viren, und ist auf der Suche nach der Quelle. Und zwar deswegen, weil man weiß, dass jedes Mal, wenn das wieder ausbricht in Zentralafrika, dann scheint es aus derselben Quelle zu kommen. Wenn man also diese Quelle endlich mal abstellen könnte, das wäre also für Neophyten, wäre das der Hafen, wo die immer ankommen, dass da nicht immer das Ballastwasser da ins Hafenbecken geschüttet wird. Oder im Fall vom Ebola wäre das also diese Höhle, wo das sind so bestimmte Fledermäuse, die da leben und die diesen Ebola-Virus in sich tragen. Dann könnte man die einfach dicht machen. Dann könnte man das mal sauber machen. So ähnlich wie bei diesen Frühchenstationen, von denen man jetzt im Moment so viel hört. Wenn man also immer wieder dasselbe Ereignis hat, möchte man einfach die Quelle kennen. Und genau dazu dient das. Und erste Ergebnisse gibt es auch schon. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass dieses Ballastwasser, was die Schiffe verbringen, dass wenn man da einfach sagt, das dürft ihr jetzt einfach nicht mehr hier ins Becken gießen, das müsst ihr ein bisschen weiter draußen machen, dann hat man also eine Einschleppungsquelle direkt verhindert.
Am Internationalen Tag des Artenschutzes sprachen wir mit Marc Benecke. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war Dr. Marc Benecke. Live auf Radio 1. Die Profis.